nämlich die Kontrolle des eigenen Geistes. Dies ist ein Thema, was meines Erachtens sehr nützlich ist für Menschen, die sich bemühen, ein spirituelles Leben zu führen, und welches auch, sagen wir mal, verständlich dargestellt werden kann, sodass alle, die heute an dieser Vorlesung teilnehmen, etwas ganz Praktisches mit nach Hause nehmen, etwas, was sie gewissermaßen begleitet und was sie auch in ihrem Alltagsleben anwenden kann. Es ist eines der größten Irrtümer unserer westlichen Zivilisation, dass das eigene Wohlbefinden dadurch gekennzeichnet ist, dass man einige Dinge äußerlich um sich sammelt, wie ein Haus, ein Auto, Beziehungen und so weiter. Das ist eines der schwerwiegendsten Fehler der westlichen Zivilisation, dass man der Annahme ist, einer so oft widerlegten Annahme, dass Umgeben mit materiellen Besitztümern einen wirklich zufrieden macht. Zufriedenheit ist wirklich ein innerer Zustand, etwas, was sich im Geiste ergeben muss. Man muss im Geist, im Inneren zufrieden sein, dann kann man auch im Äußeren zufrieden werden, selbst wenn die äußeren Umstände, wie soll ich mich ausdrücken, verbesserungswürdig erscheinen. Doch ein Mensch, der es nicht gelernt hat, im Geist zufrieden zu sein, wird ganz gleich, wo er sich befindet, also mit was für großen Reichtümern er sich umgibt, weiterhin unzufrieden und mit Problemen ausgestattet sein. Ich möchte jetzt gerne mich diesem Thema nähern aus der vedischen Perspektive und euch allen dann vor allen Dingen eine schöne Praxis mit auf den Weg gehen, auf den Nachhauseweg, welches euch helfen soll, innerlich reich zu werden und auf diese Weise zufrieden zu sein. Ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war, kam eines Tages mein Vater an den Abendtisch, wo wir Abendbrot aßen, und brachte mit sich eine tolle Geschichte, die übrigens später in viele psychologische Zeitschriften Deutschlands hineinkam. Er erzählte mir, dass auf dem Bahnhof gerade eine Katastrophe geschehen war. Und zwar war ein Arbeiter der Deutschen Bundesbahn, ein Techniker, beauftragt worden, einen Kühlwagen zu reparieren, wo das Kühlaggregat nicht mehr funktionierte. Dieser Wagen stand auf einem Abstellgleis und der Techniker sollte diese Kühlanlage wiederherstellen, die nötig war, damit der Wagen, dieser Waggon nennt man das, frisches Gemüse gekühlt durch ganz Europa transportieren konnte, ohne dass da das Gemüse verfaulte, nicht mal im Sommer. So, dieser Techniker ging in den Kühlwagen hinein, um dort das Kühlaggregat aufzuschrauben und eben zu reparieren. Doch ein anderer Arbeiter auf dem Bahnhof hatte dann gesehen, dass der Kühlwagen offen stand, weil er ja da reingegangen war. Und er dachte sich, oh, da kommen wahrscheinlich Katzen rein oder wilde Hunde oder was weiß ich, Landstreicher. Und hat sich dann entschlossen, den Kühlwaggon zuzuschließen. Also diese Rolltür, peng, zugeschlossen und sie fiel ins Schloss. Nun, der Arbeiter, der im Kühlwagen war, wusste, dass er genau 6 Stunden hatte, bis der Sauerstoff verbraucht war. Ist keine Sauerstofffrage. Bis er ausgekühlt sein würde. Es war so ein Kühlwagen, der so ein bisschen noch kühlte. 6 Stunden hatte er. und er kämpfte verzweifelt um sein Überleben. Als dann aber nach 7 oder 8 Stunden, ich weiß nicht genau mehr, der Kühlwagen aufgemacht war, war es zu spät. Der Arzt kam herein, hat den Toten untersucht und hat eindeutig befunden, er ist an Kälte gestorben. Was man aber auch rausfand, war, dass gar keine Kälte in dem Kühlwagen war. Das hatte nicht funktioniert, die Kälte. Man fand auch heraus, er war gut durchlüftet. Trotzdem war der Mann gestorben und hatte deutliche Symptome der Erfrierung. Was war geschehen? Ganz einfach, sein Geist hatte sich verkühlt. Er hatte gedacht, ich werde erfrieren. Und dieser Gedanke war so stark, dass sich auf irgendeine Weise eine Kälte über seinen ganzen Körper ausgebreitet hatte, die so stark wurde, dass der einfache Mann erfror. Dieser Mann war erfroren an einer Einbildung. Der war erfroren, weil der Geist, sein Denken, ihm gesagt hatte, Kind, du wirst erfrieren. Der Geist ist so stark, meine lieben Zuhörer, was immer du in deinem Geist denkst, das wird deine Realität bestimmen. Wenn du dein Leben verändern willst, musst du deine Gedanken verändern. Nicht deine äußeren Lebensumstände, das reicht nicht. In der Bhagavad Gita gibt es hier zu ein ganz tolles Thema, einen ganz tollen Text, der genau beschreibt, wie der Geist eigentlich unsere Lebensqualität und unser ganzes Leben kontrolliert. Der Text spricht über den Augenblick des Todes. Was auch immer der Daseinszustand ist, an dem man sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt, o Sohn Kuntis, diesen Zustand wird man ohne Zweifel erreichen. Wenn der Geist zur Zeit des Todes an irgendetwas denkt, was nicht förderlich ist für die spirituelle Entwicklung, oder an irgendwas denkt, das, woran der Geist im Augenblick des Todes denkt, dort wird man hingehen, das wird man annehmen. Im Srimad Bhagavatam wird die Geschichte von Bharata Maharaj erzählt. Bharata Maharaj war ein Kaiser, der die Welt aufgegeben hatte und im Wald versuchte zu meditieren. Doch durch einen besonderen Umstand des Schicksals nahm sein Leben eine ganz unerwartete Wendung. Bharata Maharaj wurde Zeuge davon, wie ein Reh geboren wurde und wie die Mutter kurz nach der Geburt verstarb. Er nahm sich des Rehs an, wurde Vater, Mutter und Spielkamerad für das Reh und kümmerte sich ganz beständig um das Reh. Jeden Tag versorgte er das Reh und irgendwann einmal wurde das Reh so zutraulich, dass Bharata, der einstige Kaiser, der einzige Spielkamerad des Rehs wurde. Wenn immer er versuchte zu meditieren, war das Reh zur Stelle, knuffte ihm in die Seite, leckte ihm das Gesicht ab und störte ihn total bei der Meditation, so dass er schließlich das Meditieren und die spirituellen Übungen aufgab und sich nur noch mit dem Reh beschäftigte. Irgendwann verschwand das Reh dann, also es kam nicht mehr zurück, und Bharata machte sich entsetzliche Sorgen. Er ging los, um seinen Spielkamerad zu finden, suchte den ganzen Wald ab und fand dabei seinen Tod. Ich glaube, er stolperte über eine Klippe, die er nicht sah, brach sich den Hals. Und wisst ihr, was er im nächsten Leben wurde? Ein Reh. Sie wissen alles. Der Bharata Maharaj dachte so intensiv an das Reh im Augenblick des Todes, dass er tatsächlich ein Reh wurde. Hare Krishna. Das ist eine Illustration für diesen Text. Er sagt, das, woran man sich erinnert während des Todes, das wird man augenblicklich erreichen. Dieser Text erfüllt sich jedoch nicht nur zur Zeit des Todes, erfüllt sich in jeder Augenblick in unserem Leben. Das, woran du denkst, wird dein ganzes Leben bestimmen. Auch jetzt schon. Deswegen sagen wir manchmal, es ist besser, im Tempel, außerhalb des Tempels zu leben und an den Tempel zu denken, statt im Tempel zu leben und an da draußen die Welt zu denken. Es gibt manchmal junge Menschen, die im Tempel leben und die düstere Gesichtsmine haben. Probleme, Probleme und nochmal Probleme. Habe ich schon gesehen, manchmal. In Indien habe ich es gesehen und auch in Deutschland. Und man sieht, sie sind mit ihren Gedanken nicht bei den spirituellen Themen. Die Gedanken sind auf die Schwierigkeiten im Zwischenmenschlichen fixiert. Die Gedanken sind auf Kinoveranstaltungen vielleicht konzentriert und so weiter. Und sie mögen im Tempel sein, der Körper macht da sein. De facto sind sie aber, weil der Geist in Maya ist, in der materiellen Welt ist, eigentlich im materiellen Leben. Das findet man oft. Und man findet ganz große Heilige, die außerhalb eines Tempels leben. Die sind da, machen scheinbar ganz normale Tätigkeiten, sind aber mit ihren Gedanken immer bei spirituellen Dingen. Und man merkt, die haben eine gesunde spirituelle Ausstrahlung, denen geht es wohl. Also dies ist ein kleiner Hinweis darauf, den, glaube ich, jeder nachvollziehen kann und jede nachvollziehen kann. Ein kleiner Hinweis darauf, wie das, was du im Geist hast, wichtiger ist als das, womit du dich umgibst, äußerlich. Hare Krishna. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Geist, mal sehen, ob wir hier sowas haben. Haben wir mal so ein leeres, kleines Schälchen, Elisabeth. Ich glaube, du hattest ein leeres Schälchen hier gehabt. Ne? Ich kann euch ein anderes Beispiel geben. Gib mir mal ein paar Kartels, bitte. Danke, Gorahari. Ihr könnt eure Gedanken, euren Geist mit einem Behältnis vergleichen, in Abwesenheit eines anderen Behältnisses, nämlich mal dieses hier. Seht ihr, da ist ein bisschen drin. So, wenn ihr an etwas denkt, wird das, was ihr da an Gedanken hereintut, sofort die Form des Geistes annehmen. Hier zum Beispiel, tue ich jetzt einfach in dieses Behältnis ein bisschen tolles Wachs hineingeben. Dieses Wachs wird bald erstarren, und nicht auf Medinis neue Trommel, der wird mir das nicht gerne, das tun wir mal hier hin. Dieses Wachs wird erstarren und wird die Formgebung, da entsteht eine Form, das Wachs wird in einer Form hineinkommen, die Form, die diese Schale hat. So ist es auch mit unseren Gedankeninhalten. Die werden unseren Geist formen. Der Geist ist wie Wachs. Und das, woran ich denke, wird den Geist formen. Zum Beispiel Bharata dachte an ein Reh. Und so entstand in seinem Geiste die Form eines Rehs. Viele Leute denken an Frauen und haben richtig Formen von Frauen in ihrem Geist. Oder an manche Frauen denken an schwere Muskelpakete von Männern. Die haben dann das in ihrem Geist. Da entstehen richtige Formen, richtige Prägungen im Geist, die ihre Spuren hinterlassen im Geist. Du musst so vorsichtig sein, was für Formen du in deinen Geist formierst. Denn es sind diese Formen, die mehr als die äußeren Formen entscheiden werden, wie du dich fühlst, beziehungsweise wie du dich nicht fühlst. Es ist ganz wichtig im spirituellen Leben, dass sich ein Mensch bewusst wird, was für Formen er formt. Hier. Das wird entscheiden, was er erlebt in seinem Leben, wie er sich fühlt. Yogis verstehen das. Die Yogis sind richtige Modellierer im Geist. Die Yogis denken an irgendeine Form und dann können sie diese Form annehmen. Ein Yogi denkt zum Beispiel in seinem Geist daran, ein Hirsch zu werden. Es gab einmal zwei männliche Yogis, die sagten sich, wir wollen die Freuden der Sexualität genießen. Ja, aber nicht als Yogis, nicht als Mann zu Mann, das ist er, kommt nicht in die Tüte, das ist unmoralisch. Was machen wir denn dann? Ach, sagte der eine Yogi, du solltest die Form eines Rehs annehmen und ich nehme die Form eines Hirsches an und dann erzeugen wir ein Kind und dann wissen wir, was die Freuden bzw. die Leiden der Sexualität mit sich bringen. Ja. Das machten sie dann und indem sie einfach diese Form in ihren Geist modellierten und sind dann, nachdem die Form im Geist war, in einen richtigen Hirschkörper eingegangen bzw. Rehkörper. Govanga ist ein Doktor der Sprachwissenschaft und hoffentlich durch dieses Beispiel nicht total erschüttert. Ist es ein bisschen hart oder geht es noch? Geht noch, gut. Das ist, was Yogis richtig machen können. Die verstehen es, ihren Gedanken eine Form zu geben und aufgrund dieser Form, dieser subtilen Form, nehmen sie dann eine grobstoffliche Form an. Viele Leute haben, Psychologieprofessoren und so, haben herausgefunden, dass das, woran du denkst, mit Sicherheit wahr werden wirst. Das, was für eine Form du in deinem Geist hast. Leute programmieren sich zum Beispiel auf Erfolg. Die gehen jeden Morgen vor den Spiegel, schauen sich strahlend an und sagen zu sich, du schaffst es. Und programmieren sich so regelmäßig auf Erfolg. Und dann, wenn sie in eine Situation kommen, die vielleicht schwierig ist, weil sie diese Form in sich tragen, die Form des Erfolges, wird sich diese Form durchsetzen und sie werden tatsächlich Erfolg haben. Wenn aber man auf der Gegenseite das macht, was so viele Menschen in unserer heutigen Zivilisation machen, die lassen sich negativ bestimmen, entmutigen sehr oft, du schaffst es nicht, du bist zu schlecht, schau doch, wie du aussiehst. Dann werden die das nie schaffen. Das wird sie bestimmen. Ich muss sagen, ich lebe ja lange Zeit jetzt schon als Besucher in den Ashrams und sehe, wie viele Menschen in den Ashrams, man kann schon sehen, was für einen Lebensweg sie gehen, indem man einfach untersucht, was für eine Formgebung haben sie im Geist. Ist es die Form von Misserfolg, die Form von Beklagen über ihr Schicksal, die Form von Lamentieren? Dann werden sie ein solches Ergebnis annehmen. Oder nehmen sie eine andere Form an in ihrem Geist. Denken sie an Krishna, denken sie an spirituelle Dinge, denken sie an das, was sie tun werden und tun können in ihrem spirituellen Leben, dann wird diese Form realisiert werden in der materiellen Welt. Inzwischen ist auch unser kleines Gusswerk fertig. Es wartet auf seine Erstaufführung auf der Vedenakademie. Ja. Hier seht ihr. Es hat die Form angenommen von einer Zimbel. So ist es mit unseren Gedanken. Entsprechend dem, was wir in unser Leben denken, werden wir eine Form annehmen und diese Form wird sich dann im Grobstofflichen realisieren. Ne?
Das funktioniert ja sehr gut. Also ich habe das nie so gezeigt, aber ich dachte, wenn man in einer wissenschaftlichen Akademie ist, soll man ein bisschen etwas Physikalisches zeigen.
Ich möchte jetzt zu einem nächsten Punkt kommen, den ich für sehr wichtig halte. Das, was ich denke in meinem Leben, erschafft also eine bestimmte Form in meinem Geist und diese Form in meinem Geist wird bestimmen, was meine eigentlichen Lebensumstände in der Zukunft sind. In der vedischen Zivilisation hat man eine bestimmte, oder vedischen Kultur hat man eine bestimmte, wie soll ich mich ausdrücken, Übung gemacht. Jeweils so nach 6 Monaten ist ein Mensch an den Rand des Dorfes gegangen oder den Rand der Stadt und hat eine förderliche Situation aufgesucht. Er hat ein Haus in einem Haus besucht. Ein ganz interessantes Konzept. Was ist ein Haus in einem Haus? Du baust ein normales Haus mit 2 Fenstern. Das eine Fenster geht nach Osten und das andere Fenster nach Westen. Und dann baust du in dieses Haus hinein nochmal ein Haus, allerdings mit Fenstern, die sofort nach Süden und Norden zeigen. Wenn du dann in das Haus in einem Haus gehst, wirst du in einen Raum treten, wo nur indirektes Licht auf deine Sehnerven kommt. Ich darf es nochmal für diejenigen, die noch nicht so genau aufgepasst haben, weil sie dachten, das verstehe ich so und so nicht. Das ist ganz einfach zu verstehen. Das eine Fenster geht nach Osten und das andere geht nach Westen. Und dann wird noch ein zweites Haus reingebaut mit Fenstern, die nach Süden und nach Norden gehen. Wer in dieses zweite innere Haus im Haus geht, wird nur indirektes Licht wahrnehmen und auch nur indirekte Klänge wahrnehmen, weil nichts direkt auf seine Sinne treffen kann. Da sind ja die Fenster verstellt dargebracht. Man ist dann alle 6 Monate in das Haus, in ein Haus hineingegangen und hat dort sich ganz zurückgezogen von der Welt. Man hat, wenn man konnte, gefastet, aber das war nicht obligatorisch. Man konnte auch ein bisschen Früchte zu sich nehmen und hat in den Heiligen Schriften gelesen und meditiert, gechantet zum Beispiel, Hare Krishna und so weiter. Und ist auf durch diese Situation eigentlich zurückversetzt worden in den Zustand, den man hatte im Mutterleib. Auch im Mutterleib kann man kein direktes Licht wahrnehmen, keine direkten Klänge, man kann nur indirekt das Licht wahrnehmen. Man kann also rausfinden, das Baby, okay, jetzt ist Nacht wahrscheinlich und jetzt ist Tag. Und man hört indirekt so ein bisschen wie gefiltert die Klänge. Man weiß, Mami ist auf dem Arbeitsamt und hat gerade eine Absage gekriegt, also das ist eine schlechte Atmosphäre. Oder Mami ist im Tempel und es sind schöne spirituelle Klangschwingungen um mich herum. Man kann so ein bisschen schon etwas mitkriegen von der Welt. So, indem der vedische Mensch alle 6 Monate ganz zurück an den Anfang seines irdischen Daseins gekommen ist, hat er auf eine einfache Art und Weise eine Auslöschung der Spuren vorgenommen. Der Spuren, die die Erfahrung hinterlassen ist. Einfach hat sich psychologisch in den Ausgangspunkt hinein zurückversetzt, um sich seiner Möglichkeiten bewusst zu werden, die er hat. Und ist dann nach dieser Meditation über die eigenen Möglichkeiten, sein Leben neu zu gestalten, so neu, wie man damals war, als man aus dem Mutterleib trat, aufs Neue in die Welt gegangen. Er hat sozusagen Tabula Rasa gemacht. Und dann ist er frisch und neu ins Leben gegangen. Ich glaube, dieses Tabula Rasa machen oder dieses, sagen wir mal, sich besinnen auf die Möglichkeiten, die jeder einzelne von uns in jedem Augenblick hat, ist sehr wichtig. Sehr oft lassen wir uns, ohne dass wir uns darüber eigentlich bewusst sind, bestimmen von den äußeren Umständen, die sich um uns herum gebildet haben. Und wir reagieren einfach nur noch in unserem Leben, ohne frei und frisch unsere Möglichkeiten und Chancen zu erkennen und zu nutzen. Hare Krishna. Jede Erfahrung müsst ihr wissen, liebe Devotees, liebe Freunde und liebe Skeptiker, lässt seine Spur in dem Bewusstsein zurück. Und jede Erfahrung prägt uns aufs Neue, bis wir nachher so geprägt sind, als hätte uns die Welt Stempel für Stempel für Stempel für Stempel aufgesetzt. Stempel, die uns unsere Freiheit geraubt haben. Hodibol. So, spirituelles Leben bedeutet, dass man jenseits dieser Bedingungen oder diesen Prägungen und diesen Stempelungen schaut und anfängt, von der Ebene der Ewigkeit sein Leben zu planen. Von der Ewigkeit, von der Ebene, dass ich ein ewiges Teil Gottes bin. Wenn man sich diese Freiheit im Leben nimmt, dann, erst dann kann man in die, sein spirituelles Leben antreten. Ich möchte euch ein zugegebenermaßen etwas schockierendes Beispiel geben. Ich denke aber, dass dieses Beispiel, wenn man einmal bereit ist, sich ein bisschen erschrecken zu lassen, in der Lage ist, uns aufzuwecken und uns einen interessanten Punkt zu machen. Mein spiritueller Meister hat ebenfalls bei einem spirituellen Meister gelernt und hat ihm Zeit seines Lebens gedient. Dieser spirituelle Meister hieß Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Einmal hat dieser spirituelle Meister, also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, einen Navadvip Mandal Parikrama organisiert. Das ist eine, ihr könntet es nennen, eine Pilgerreise, die eine Woche ungefähr dauert, wo man in dem heiligen Gebiet von Navadvip die verschiedenen Holy Places oder heiligen Orte aufsucht. Und nachdem jetzt die Pilgerschar ein wunderschönes spirituelles Erlebnis hatte, gingen sie zu Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der unter den Palmen saß, und sagten, wir gehen jetzt zurück nach Kalkutta. Es waren alles Ladies und Gentlemen wie ihr, die ihr wahre Ehrenmänner und Ehrenfrauen seid, mit aristokratischer Herkunft. Und die waren also, hatten wirklich was zu tun in Kalkutta und hatten eine wunderschöne spirituelle Zeit gehabt. So, nachdem, die wollten dann zurück zu ihrem normalen Leben gehen. Sie saßen und verabschiedeten sich. Da richtete sich plötzlich Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur auf und sagte, täuscht mich nicht, betrügt mich nicht. Die Leute, haben wir irgendwas falsch gesagt? Wir wollen noch also, betrügen? Bhaktisiddhanta Saraswati holte dann weiter aus. Ihr seid hierher gekommen, um bei Krishna Zuflucht zu suchen. Nun geht bitte nicht wieder zurück in die materielle Welt. Bleibt einfach hier. Wenn jetzt jemand von euch sagt, aber mein Zuhause steht in Flammen, ich muss es die Flammen löschen, dann sage ich, lass das zu Hause in Asche verbrennen. Ich weiß, es ist sehr schockierend. Ich habe das auch so geplant, heute euch ein bisschen zu schockieren. Weil ich gerne möchte, dass ihr euch intellektuell mit einem Punkt auseinandersetzt. Wenn ihr sagt, ich muss in der Politik hinein und die Welt zu einer besseren Welt machen, dann sage ich, die Welt wird ihren Kurs gehen, mit dir oder ohne dich. Deswegen, wenn du zu mir kommst, komme nicht mit einer Rückfahrkarte zu mir. Ihr könnt euch vorstellen, das waren Ladies und Gentlemen, die zum Teil Vermögen hinter sich hatten von vielleicht ja, einer Million wie heißt das heutzutage, Teuros, nicht? Eine Million Euros oder so. Nicht? Aber Bhaktisiddhanta Saraswati Punkt war, du bist eine ewige spirituelle Seele, du bist ein ewiges Teil Gottes. Warum willst du, Prema Mayi, wo willst du hin? Du, ja, geh. Jetzt ist sie ganz schockiert. Angesichts dieser Situation, dass wir ewige Teile Gottes sind, was wollen wir da in der Welt machen, Slippy? Ist ein guter Punkt, oder? Es ist ein schockierender Punkt. Ich weiß, ich bin auch noch völlig schockiert. Es ist nicht so, dass ich das zu euch sagen werde. Keine Sorge. Ich werde nicht zu Günther sagen, Günther, wo willst du hin? Ja, meine Schwitzhütten muss ich betreiben. Nein, keine Sorge. Ich habe das nicht vor heute. Goranga, ich will es auch nicht zu dir sagen. Ich muss studieren. Oh, wirklich, Goranga. Schaut euch bitte mal nur die Logik dieses Heiligen an. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sofort kritisieren und sagen, das geht aber nicht, das ist unpraktisch. Schaut euch nur bitte mal die Logik des Heiligen an. Wir sind Teile Gottes, wir sind in diese Welt hineingekommen, zur Zeit unserer Geburt. Wir werden diese Welt verlassen, zur Zeit unseres Todes. Ja? Und in der Zwischenzeit werden wir ein bisschen im Sandkasten spielen. Das heißt, materiellen Tätigkeiten nachgehen und Sandburgen bauen, die nach uns vernichtet werden. Ist es das wirklich wert, aus dieser Sicht jetzt, dass wir da unsere materiellen Ziele verwirklichen? Es ist eine gute Frage, die ihr vielleicht mal stellen sollt. Diese Art von Fragen taucht auf, wenn du jedes halbe Jahr in das Haus in einem Haus gehst, wenn du dich zurückziehst, auf dein Leben schaust, aus der Distanz, der objektiven Distanz und fragst, was davon ist eigentlich wichtig? Und zwar wichtig im Kontext oder Zusammenhang der Ewigkeit. Ich möchte jetzt noch einen letzten Punkt machen und dann, dieser Punkt wird nicht so schockierend sein. Er wird ein schöner Punkt, einfach und verdaulich sein. In den Heiligen Schriften wird gesagt, dass die wirkliche, wesentliche Natur unseres Herzens Liebe ist. Die eigentliche Natur unseres Herzens ist Liebe. Der eigentliche Gedankenstrom ist diese Liebe. Und der höchste Inbegriff der Liebe ist ein liebevoller Austausch oder eine liebevolle Beziehung mit Gott. Göttliche Liebe, heilige Liebe, heile Liebe, wenn ihr so wollt. Wenn ein Mensch zum Beispiel sagt, ich liebe das Geld, oder ein anderer sagt, ich liebe schöne Frauen, gibt es auch. Oder ich liebe meine Karriere. Was dieser Mensch sagt, ist, dass diese ursprüngliche Liebe zu Gott auf materielle Dinge gerichtet worden ist und sich aufgrund dieser anderen Ausrichtung dann transformiert hat. Liebe zum Beispiel, die sich auf Geld richtet, wird zu Gier.
Ich will den blöden Teuro
haben. Oder Teuros. Ich sage immer Teuro. Euro wollte ich sagen. Liebe, was sich auf das Äußere eines Menschen richtet, wird zu Lust. Liebe, was sich auf eine Karriere richtet, wird zu einer Art Karrieregeilheit. Oh, das war kein gutes deutsches Wort. Wie sagen wir hier? Begierde vielleicht. Nicht? Wird zu einer Begierde. Aber hinter all diesen Dingen, Lust, Gier, Begierde, ist dieser reine, klare Strom der Liebe zu Krishna. Wenn ein Mensch diese Liebe zu Krishna wiederentdeckt, wird er frei werden von der Geißel der Lust oder der Anhaftung, sagt man auch, die ihn an die materielle Welt verstrickt. Wisst ihr, wie man einen Affen fängt? Genauso wie die meisten Menschen gefangen sind. Man tut eine Banane in einen Kürbis, sagen wir einen Kürbis wie diesen hier, also der die Form hat wie dieses hier. Man röstet die Banane, hat sie dann hier so unten in dem Gefäß drin und macht ein kleines Loch, vielleicht so groß wie dieses hier, in den Kürbis. Dann bindet man den Kürbis an eine Palme und wartet. Bald wird ein Affe kommen, angezogen von dem wunderschönen Geruch der Banane und seine kleine Hand durch das Loch hineinstecken, um die Banane zu ergreifen. Wenn er dann versucht, seine Hand aus der Banane zu ziehen, geht das nicht, aus dem Kürbis zu ziehen, geht das nicht mehr, weil seine Hand inzwischen zu einer Faust geworden ist. Er zieht und zieht und zieht, um wieder frei zu werden, doch es ist nicht möglich, da er, wie soll ich mich ausdrücken, so seine Faust beibehält. Für uns wäre die Lösung eine einfache. Lass einfach die Banane fahren und dann kannst du deine Hand aus dem Kürbis herausziehen. Für den Affen ist das ein unmöglicher Vorschlag und auch für die meisten Menschen. Die Anhaftung aufzugeben für den Affen ist unmöglich und für die meisten Menschen ist es auch unmöglich, ihre Anhaftung aufzugeben, zum Beispiel an dem Ort, wo sie leben, den Gewohnheiten, die sie haben und so weiter. Diese Anhaftung jedoch, die uns so schwer bindet und die letztendlich dafür sorgt, dass wir sowas wie kosmische Gefängnisinsassen sind, diese Anhaftung kann transformiert werden, wenn man zum Ursprung zurückgeht, zur Liebe. Liebe wird dich befreien von Anhaftung. Liebe wird dich befreien von Lust. Liebe wird dich befreien von Karrierebegierde. Liebe wird dich befreien von allen Arten des Gefängnisdaseins. Und diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein, oder sollen wir sie besser nennen, diese internationale Bemühung, Krishna-bewusst zu werden, ist nichts anderes als eine Bemühung, diese ursprüngliche Liebe zu Krishna zu entdecken und dann anzuwenden. Wir wollen am Ende dieses Jahres ein total interessantes Seminar geben in Goloka Dham oder Abenteuer. Und ich möchte jetzt schon alle ohne Ausnahme einladen zu kommen. Wir fangen an mit unserem Fest am 27. Jänner, 27. Dezember besser, und werden dann eine Vorlesungsreihe über die Eigenschaften Krishnas geben. Wenn man diese über Krishna direkt hört, seine wunderbaren Aktivitäten, seine Gedanken, seine Einstellung, wird man plötzlich ein Keimen in seinem Herzen erfahren. Die ursprüngliche Liebe zu Krishna, die jetzt permutiert ist, also oder mutiert ist, in einer Mutation existiert, in einer Umwandlung, wird wieder zurück umgewandelt werden. Das ist sehr schön. Wir waren dieses Jahr für 3 Wochen in Indien. Ich komme gerade von Indien zurück. Gaurahari war dabei. Das ist mein Begleiter Gaurahari. Du warst eigentlich schon vorher da. Ich glaube, 1 Monat vor mir warst du schon da. Wir haben uns dort sehr gut aufgehalten und haben dort am heiligen Ort eine Vorlesung gegeben, Gaurahari und ich, über die Eigenschaften Krishnas. Und wir haben in dieser Atmosphäre gemerkt, wie diese natürliche Liebe zu Krishna wieder in ihren Urzustand zurückgekommen ist. Nicht wie hier in meinem Beispiel. Das hat jetzt eine Form angenommen, aber es könnte auch wieder seine Ursprungsform annehmen, in dem Teelicht da. So kann auch unsere verformte Liebe, die wir in dieser Welt haben, wieder eine Ursprungsform, die Form der Liebe zu Gott annehmen. Und dann befreit uns das. Dieses Krishna-Bewusstsein ist ein sehr schöner Vorgang, eine sehr alte Tradition ist dahinter, eine Tradition, die auf Transformation aus ist. Manche Leute sagen, ja, warum soll ich nach Indien gehen? In Indien ist es so, dass, also Indien selber macht noch nicht so, ist ganz interessant für manche Europäer, zu laut einfach. Aber wohin wir immer gehen, sind eigentlich heilige Orte in Indien. Und diese heiligen Orte haben in sich eine unglaublich erhebende Atmosphäre. Eine Atmosphäre, die einen wirklich unterstützt im spirituellen Leben. Eines meiner Freunde, Burijan Prabhu, hatte mir gesagt, dass er das erfahren hätte, wie Vrindavan Dham ihn unterstützt hat. Ganz konkret hatte er sich im letzten Jahr zurückgezogen beim Govardhan Berg und wollte unter einem Baum meditieren. Aber das ging nicht so schlecht, nicht so gut. Er konnte sich nicht konzentrieren auf Chanten, weil über ihm ein Gezeter von den Papageien war. Wie sagt man? Zeter, 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 zeter. Irgendwann dachte er sich, was ist die Aufregung? Und er ging von dem Platz, wo er saß, um zu chanten und zu meditieren, weg und schaute sich das an. Und er sah, wie da Papageien waren, die einer nach dem anderen Angriffsflüge flogen. Auf einem Loch in dem Baum, unter dem er saß. Als er genau schaute, sah er, dass aus diesem Baumloch eine fürchterlich große Schlange ihren Kopf versuchte und ihren Leib rauszuwinden. Wenn die Papageien kamen, haben sie die zurückgejagt. Was diese Schlangen machen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die leben zum Teil in den warmen Höhlungen von Bäumen und die kommen dann raus, lassen sich dann auf die Leute runterfallen, die da sitzen und beißen die und haben daran ihr Spaßvergnügen und also es sind sehr giftige Vipern und so. Die Papageien haben ihn regelrecht beschützt vor dieser Schlange. Was sagst du dazu, Yamuna? Wunderbar, ne? Ja. So ist das, wenn du zu einem heiligen Ort gehst. Da ist ein besonderer Schutz für dein spirituelles Leben da. Und heilige Orte sind nicht nur Orte in Indien, sind aber auch Orte wie unsere Vedenakademie und wie das Projekt, was wir jetzt vorhaben. Die Vedenakademie will sich erweitern. Wir wollen eine spirituelle Siedlung ins Leben rufen. Wir denken zwischen Berlin und Potsdam, ungefähr dort in dem Bereich, also in Anbindung an eine Großstadt, wo genug Leute sind. Und wir wollen in dieser Siedlung verschiedene Dinge lernen, die den Menschen förderlich sind. Das findet statt auf ökologischer Grundlage. Wir wollen so kleine Gartenbauanlagen, die Leute erhält, machen für jeden, der... Wir überlegen uns Modelle. Ein Modell wäre zum Beispiel, dass alle für einen Tag, für eine Stunde am Tag in den Garten gehen. Und dann kann man eine Kommunität ernähren, ohne weiteres. Es gibt da Gärten, die für diese Dinge eingerichtet sind. Wir wollen dort vedische Themen lernen, wie Vastu. Es gibt auch eine Universität der heiligen Namen. Und es wird eine lebensbegleitende und lebensfreundliche spirituelle Ort sein, wo es um drei Dinge geht. Lernen, Leben und Lehren. Das soll alles an einem Ort stattfinden und Menschen überzeugen. Und wir sind jetzt in Kontakt mit einem Netzwerk von sehr, sehr einflussreichen Menschen, die einfach sich überlegen, dass es nicht mehr so weitergeht mit unserer Wirtschaft. Und überhaupt unsere Gesellschaft hat sich ganz schön verrannt. Es gibt ja auch kaum geistige Werte. Und wir wollen da etwas machen. Ihr werdet bestimmt noch davon hören. Jetzt sind wir erst noch in der Ideenküche und brutzeln und zaubern ein bisschen mit den Ideen herum, bis wir genau den Plan haben, den wir dann ausführen wollen. Gut, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mir zugehört habt. Hoffentlich habe ich alles gut erklärt und hoffentlich war etwas da, was euch inspiriert hat und zum Nachdenken gebracht hat. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir mal schauen, vielleicht Yamuna, wie weit es mit dem Prasadam ist. Und aber ich möchte dich auch bitten, zurückzukommen mit der Nachricht und nicht dann dort unten hängen zu bleiben. Hare Krishna. Nun möchte ich gerne sehen, ob irgendwelche von euch Fragen haben zum Krishna-Bewusstsein, die sie mir an dieser Stelle stellen möchten. Oder vielleicht wollen wir es so machen, dass wir ein bisschen ein lockeres Format wählen, dass ihr durch das Haus gehen könnt, durch alles anschauen könnt und so weiter. Ich habe vielleicht eine tolle Idee. Actually, ich hatte eben gesagt, dass ich keine Dias hätte. Dabei stimmt das gar nicht. Wenn ich Medini kriege, Medinipati, dann könnten wir eine unglaublich gute Dia-Serie zeigen. Sony, willst du ihn vielleicht gerade mal holen? Ich merke gerade, ich habe eine unglaublich schöne Dia-Serie. Mein Dia-Projektor ist jetzt irgendwo zwischen München und hier, also kommt hin. Aber wir haben ja noch, auch wir Mönche haben Computer. Ich selber nicht, aber Sadanandi hat einen Computer. Und wir können da dann was zeigen. Wir haben da was Schönes gemacht. Wir wollen jetzt mal sehen, wie weit die mit der Küche sind. Und wie lange Medini bräuchte, um das einzurichten. Und dann können wir euch genau sagen, wie es weitergeht. I'm very happy to see our guests and young devotees from India. Very nice to see you. Ja? Yamuna, was ist die Nachricht? In 20 Minuten. Dann könnten wir bis dahin Dias eigentlich sehen. Ja, I'm thinking even of the ones of which he just made, Nandagram. They're very beautiful. These are more beautiful. Where is Medini? Yeah. Maybe you can bring him. tell him to just come here. Bereich genutzt und aktiv werden können. So ist es auch mit materiellen Anhaftungen, materieller Begierde und diesem ganzen Bereich. Wenn man eine starke spirituelle Praxis hat, wird man sehen, wie diese gleiche Kraft einem plötzlich hilft, seine Ziele zu erreichen. Man nennt das Sadhana. Sadhana sind spirituelle Übungen, die das Wasser der Weltlichkeit zum Verdunsten bringen. Sadhana, was wir zum Beispiel machen, ist, wir machen Mantra-Meditation, wir konzentrieren den Geist auf das heilige Mantra und erleben, wie dadurch diese Kraft für spirituelles Leben sehr nützlich wird. Du kannst das bei jemandem sehen, der ein guter spiritueller Mensch ist, der wirkt irgendwie anders. Habt ihr schon mal drauf geachtet? Der hat eine total andere Atmosphäre. Man fühlt sich manchmal sogar ein bisschen verunsichert in seiner Gemeinschaft und muss dreimal schlucken, weil es so eine andere Atmosphäre ist, die von ihm ausgeht. Was da anders ist, dass dieser Mensch es gelernt hat, die Energien, die sonst ihn nach unten führen und zu einer Verstrickung und Anhaftung führen, nach oben zu lenken, zu seiner spirituellen Entfaltung. Und wie gesagt, diese spirituelle Sadhana oder spirituelle Übung, das ist etwas, was normalerweise in einer spirituellen Schule gelehrt wird. Man hat dort einen Lehrer, den spirituellen Meister, der einem Tipps gibt, wie man sein Sadhana, das heißt die spirituelle Praxis, ausübt, damit diese Umwandlung geschehen kann. Auch wir haben dieses Format gewählt. Wir lernen spirituelles Wissen in allgemeiner Weise von Büchern, aus Büchern heraus, die dann erklärt werden und aufs Leben angewandt werden. Aber die eigentliche Unterweisung, wie man praktisch die Kraft, die materielle Kraft zu einer spirituellen Kraft umwandeln kann, das findet statt in dem privaten Raum der Schüler-Meister-Beziehung. Ich bedauere sehr oft, dass in unserer, wir leben in einer Institution und einer Bewegung, und sehr oft sind die jungen Leute, die führen so ein automatisches spirituelles Leben und stellen überhaupt keine spezifischen individuellen Fragen für ihre spirituelle Übung. Aber also wir haben viele Mitläufer in unserer spirituellen Bewegung, das lässt sich nicht ausschließen. Aber es gibt auch viele ernsthafte Menschen, die das lernen wollen von einem spirituellen Meister, wie man also tatsächlich diese Kraft, die einen sonst ins materielle Leben bindet, freisetzt, sodass sie einen in den spirituellen Bereich hineinbringt. Das kann ich so in einem öffentlichen Rahmen sagen. Vielen herzlichen Dank für deine sehr relevante Frage. Jetzt werden wir eine kurze Pause von 5 Minuten einrichten. Ich möchte euch bitten, dass das keine indischen 5 Minuten werden. Indische 5 Minuten haben ein unbestimmtes Ende, sondern wir werden versuchen, nach 5 Minuten uns hier wieder zu treffen, und dann wird Medini mit seiner tollen Technik hier was zeigen.